Willkommen am 10. September des Jahres 2026 und willkommen bei Radio Frei. Und die Dauerhörer bei Radio Frei wissen, dass diese Sendung unterdessen heißt. Und allen anderen sei es nochmal ausdrücklich gesagt, unterdessen hört ihr. Das Tagesmagazin. Das Tagesmagazin auf 96,2 und aus der Johannesstraße 156 in Erfurt. Am Mikrofon ist heute Reino und er heißt euch auch persönlich nochmal ganz herzlich willkommen an diesem Tag, der ein wenig grau ist und ein wenig frischer als die Vortage und deswegen den Eindruck erweckt, als kündigte er den Herbst ein bisschen an, aber tatsächlich kann natürlich auch ein später wunderbar warmer Sommer draus werden. Nicht an diesem Tag, aber in diesen Tagen. Und das war kein Wetterbericht. Dieser 10. September ist ein Donnerstag. Und an einem Donnerstag läuft in Unterdessen bei Radio Frei immer mal eine ganz ähnliche Rubrik. Diese ähnlichen Rubriken, die sind heute allerdings ein wenig anders als normal. Aber was ist bei Radio Frei schon normal? Sie sind deswegen anders als normal, weil sie ein bisschen anders ablaufen. Zum Beispiel haben wir als allererstes den Blick auf die Filme der Woche. Und den Blick auf die Filme der Woche, den muss ich heute alleine tun, weil die Gäste vom Kinoclub mir absagen mussten. Die sind auch ziemlich gedrängt mit ihrer Zeit. Deswegen also ein bisschen ein anderer Blick auf die Filme der Woche. Wir haben heute auch wieder aus der Rubrik Zettelkasten eine Buchbesprechung, aber auch die ist ein wenig anders, denn nicht Roman macht sie, ich habe sie gemacht und der Gesprächspartner bringt gleich zwei neue Bücher auf den Markt. Gibt es noch eine Rubrik, die eigentlich sonst immer mittwochs läuft, nämlich eine Wissenschaftsecke. Aber auch diese Wissenschaftsecke ist anders als gewohnt. Es ist eine Sonderfolge, die sich mit der Verleihung von Nobelpreisen beschäftigt. Tja, und dann gibt es noch eine neue Rubrik, eine relativ neue Rubrik, die den Titel trägt Texte hinter der Mauer. Und da will ich heute auch einen Auszug davon bringen. Und dann haben wir noch diverse Beiträge, die ich mir so habe einfallen lassen zur Frage, was war eigentlich noch alles am 10. September? Und dann habe ich mir zusammengestellt, was in dieser Woche alles an Weltgedenktagen so ansteht und was vor allen Dingen zahlenmäßig dahinter steht. Man denkt immer, ein Gedenktag, der stünde für sich und der stünde im Grunde genommen nicht für irgendetwas anderes. Man müsse dann eben an zum Beispiel ein Denkmal denken oder an Denkmale denken, denn am kommenden Sonntag ist der Tag des offenen Denkmals und den Zusammenhang werde ich dann noch kurz aufdröseln und dann werde ich aber andere Tage, die in dieser Woche anstehen, ansprechen und die Fakten, die dahinter stehen, mal kurz beleuchten. Als allererstes aber haben wir natürlich auch in dieser Sendung wie immer Musik und ich fange an mit einem Song, der sich diesem Tag, nämlich dem 10. September, gewidmet hat, beziehungsweise dem die Autorin dieses Tages diesen Song gewidmet hat. Und die Autorin ist Kelsey Davis.
Simple things to change. Little problems, tiny issues. You came back with rage. You need complicated symbols. Show me things that I'm not worth. Take me from the earth. Shattered every image of safety. Cause you felt guilty. You couldn't stand it any longer. Couldn't stand to see me happy. Knock me down, but I'm back up, and I am happier without you here. Happier without you here. Just to feel safe. Little favors now and then. Didn't feel human. You needed me to look crazy and tell them things I never said. Like I'm in your head. Thank God you're a terrible liar. And I will cared and never helped me like you said you did, and now we all see that you were nothing but a pain to be around. And when I tried to speak, you'd tell me to sit down. You couldn't stand it any longer. Stand to see me happy. Knock me down, but I'm back up, and I am happier without you here. Happier without you here.
Kelsey Davis war das, September the 10th. Ich habe jetzt als nächsten Song, dem will ich dann gleich mal überleiten, einen Geburtstagssong. Wir hatten ja gerade einen Song, der sich mit diesem Tag beschäftigte. Ich habe jetzt einen ganz anderen Song, der an einem, der an einem 10. September vor 35 Jahren genau das Tageslicht erblickt hat, nämlich diesen Song hier, die von dem gesagt wird, er habe sich zur Hymne einer ganzen Generation entwickelt. Ich glaube eher nicht, dass man das sagen kann. Diese Generation, die heute als jung angesehen werden kann und die damals als jung angesehen werden muss, die hat sich immer einer Hymne ein wenig verweigert, weil sie eben verschiedene Hymnen für verschiedene Geschmacksrichtungen hatte und hat. Deswegen etwas zurückhaltender, aber dieser Song ist jedenfalls damals für viele junge Menschen von einiger Bedeutung geworden oder gewesen. Das waren 5 Minuten Nirvana. Der Song hieß Smells Like Teen Spirit. Und der ist auch von vielen gecovert worden. Ich habe noch eine Version, bei der ich mal schaue, ob die Zeit ist, sie sich alternativ noch anzuhören dazu, von Patti Smith. Aber dazu später. Das werden wir dann vielleicht noch kriegen, heißt das ja in der Schule immer so schön. Ich hatte angekündigt in dem Überblick über das, was in dieser Sendung alles gebracht werden wird, eine neue Rubrik. Diese Rubrik heißt Texte hinter der Mauer. Und dazu gibt's eine Erläuterung und einen Jingle als Einführung gewissermaßen, weil das noch relativ neu ist. Ich glaube, wir haben es einmal schon mittlerweile gespielt und wir haben uns intern verabredet, auch daraus eine Donnerstagsrubrik zu machen, nämlich Texte hinter der Mauer. Ich wiederhole es nochmal. Und dieses Intro, das hören wir uns jetzt mal an, dann wissen wir, worum es geht. Und dann habe ich eigentlich anschließend erst den Text, um den es dann heute geht.
Texte hinter der Mauer. Eine Kooperation zwischen der Gedenk- und Bildungsstätte Andreasstraße und dem Kinder- und Jugendtheater Die Schotte. Offiziell gab es in der DDR keine Zensur. In Artikel 9 der Verfassung von 1949 hieß es, eine Pressezensur findet nicht statt. Und in der Verfassung von 1968, jeder Bürger der DDR hat das Recht, den Grundsätzen der Verfassung gemäß seine Meinung frei und öffentlich zu äußern. Dennoch konnte nicht alles gelesen und auch nicht alles gesagt werden. Die DDR hatte keine offizielle Verbotsliste, sondern arbeitete mit Druckgenehmigung, politischer Bewertung und stiller Zensur. Viele AutorInnen waren nicht formal verboten, aber de facto nicht erhältlich. Die Manuskripte blieben zum Beispiel in Genehmigungsverfahren hängen oder konnten wegen Papierknappheit nicht gedruckt werden. Die Verbote änderten sich über die Jahrzehnte. In den 1950ern war die Zensur am strengsten, ab den 1970ern wurden manche AutorInnen wieder zugelassen. SchriftstellerInnen versuchten trotzdem von Anfang an, ihre Regimekritik versteckt unterzubringen. Doch nicht nur die Autoren und Autorinnen waren in Gefahr, auch LeserInnen konnten verhaftet werden und wurden es auch. Hier werden jetzt Texte gelesen, die so in der DDR nicht stattfinden durften. Texte, die gelesen werden wollten und wurden. Texte, für die Menschen bereit waren, verhaftet zu werden. Texte, die heute wieder stattfinden dürfen und deswegen auch sollten. Texte, die an ihrer Relevanz nichts verloren haben. Die Andreasstraße gilt heute nicht mehr als Synonym für die Stasi. Die Andreasstraße ist heute ein Ort der Geschichte, ein Ort der Revolution, ein Ort, der zeigt, wie wichtig Freiheit ist. Freiheit im Tun und Freiheit im Wort. Und heute ist die Andreasstraße auch der Ort, wo sich junge DarstellerInnen aus dem Kinder- und Jugendtheater Die Schotte mit Werken auseinandersetzen, von denen sie so vorher oftmals noch nie etwas gehört haben. Und darum soll es auch bei dem Projekt Texte hinter der Mauer gehen. Im Vordergrund stehen die Texte selbst, die Geschichte dieser und das Schicksal der AutorInnen.
Und heute beschäftigen wir uns in dieser Rubrik Texte hinter der Mauer mit einem Text von einem Autor, der im Grunde genommen erst bekannt geworden ist, nachdem er schon tot war. Robert Musil war es und Robert Musil und dem Mann ohne Eigenschaften widmet sich nun dieser Text hier. Hinter der Mauer, nicht mehr hinter der Mauer.
Ich lese gerade. Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. Musils Roman erscheint ab 1930 in 3 Bänden und gilt als eines der großen unvollendeten Werke der Moderne. Es wurde sowohl bewundert als auch kritisiert. Zu klug, zu komplex, zu ironisch. Ein Buch, das eher denkt als erzählt. Heute gilt es als einer der bedeutendsten Romane des 20. Jahrhunderts. Ein großer Versuch, die zerfransende Welt der Moderne in eine Form zu bringen. Musil wurde 1880 in Klagenfurt geboren, studierte Maschinenbau und Philosophie und arbeitete zeitweise als Bibliothekar und Theaterkritiker. Durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten wird auch Musils Arbeit eingeschränkt. Als er 1942 im Exil in der Schweiz starb, war er weitgehend unbekannt. Erst später erkannte man die Bedeutung seines Werks. Sein Roman galt in der DDR als zu unpolitisch, zu komplex und dekadent. Er wurde nicht offiziell verboten, aber weitgehend unterdrückt, kaum gedruckt und nur sehr eingeschränkt zugänglich gemacht. Ich lese gerade das vierte Kapitel. Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muss es auch Möglichkeitssinn geben. Wenn man gut durch geöffnete Türen kommen will, muss man die Tatsache achten, dass sie einen festen Rahmen haben. Dieser Grundsatz ist einfach die Forderung des Wirklichkeitssinns. Wenn es aber einen Wirklichkeitssinn gibt und niemand wird bezweifeln, dass er seine Daseinsberechtigung hat, dann muss es auch etwas geben, das man Möglichkeitssinn nennen kann. Wer ihn besitzt, sagt beispielsweise nicht, hier ist dies oder das geschehen, wird geschehen, muss geschehen, sondern er erfindet. Hier könnte, sollte oder müsste geschehen. Und wenn man ihm von irgendetwas erklärt, dass es so sei, wie es sei, dann denkt er, nun, es könnte wahrscheinlich auch anders sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn geradezu als die Fähigkeit definieren, alles, was ebenso gut sein könnte, zu denken und das, was ist, nicht wichtiger zu nehmen als das, was nicht ist. Man sieht, dass die Folgen solcher schöpferischen Anlagen bemerkenswert sein können und bedauerlicherweise lassen sie nicht selten das, was die Menschen bewundern, falsch erscheinen und das, was sie verbieten, als erlaubt oder wohl auch beides als gleichgültig. Solche Möglichkeitsmenschen leben, wie man sagt, in einem feineren Gespinst. In einem Gespinst von Dunst, Einbildung, Träumerei und Konjunktiven. Kindern, die diesen Hang haben, treibt man ihn nachdrücklich aus und nennt solche Menschen vor ihnen Phantasten, Träumer, Schwächlinge und Besserwisser oder Krittler. Wenn man sie loben will, nennt man diese Narren auch Idealisten. Aber offenbar ist mit alledem nur ihre schwache Spielart erfasst, welche die Wirklichkeit nicht begreifen kann oder ihr wehleidig ausweicht.
Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's right flower. Cheetahs need to eat. Run antelope. Your first name is King. Last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. Dust to sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man are made of the same things.
Freedom! Freedom! Freedom!
Freedom! Freedom! Freedom!
freedom.
Das war Freedom von einem Sänger, der heißt Pharrell Williams. Aber den kennt ihr sicherlich eigentlich alle und ich brauche das gar nicht zu erwähnen. Der Text Robert Musil, also Robert Musil selbst und seine Texte, gehören ja eher in die Kategorie, wenn man das überhaupt kategorisieren will und ob das überhaupt Sinn macht, weiß ich auch nicht so ganz genau, dann gehören diese Texte eher in die Kategorie des Nachdenklichen. Und ich habe jetzt die weniger dankbare Aufgabe, von einem Nachdenklichen, von einer nachdenklichen Seite in dieser Sendung zu einer eher heiteren Seite überzuleiten. Und das mache ich gewissermaßen in zwei Schritten. Der erste Schritt ist das Kichern, das Amy Grant besungen hat und das wir uns jetzt hier anhören können, wenn der Maschinist bereit ist.
He's always gonna love me, so just laugh out if you think I'm uncool, playing the part of the fool, 'cause I love you, don't you know how I love you, oh well I do. When I see somebody who's real mean, I wanna quickly walk right by him, but I'll stop for you, dear Lord. But must I hug him real tight now? He smells so bad, I'll faint. What will my friends think if they see me? Kill my pride, I can't. Well, giggle, giggle if you want to, but I know it's still true that he's always gonna love me. So just laugh out if you think I'm uncool, playing the part of the fool, 'cause I
war das Giggle, also das Kichern oder so ähnlich. Sie hat aber in diesem Song auch schon den nächsten Schritt zum richtigen lauten Lachen angedeutet. Und dieses laute Lachen, das hören wir uns jetzt mal an von Elvis Presley. Aber der Song, der hat einen ganz anderen Titel und der wandelt sich erst im Verlauf der Zeit. Hört euch das mal an.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day?
when I kissed you and called you sweetheart. I do the chairs in your parlor seem empty and bare. Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Oh, God. Oh, man, I tell you. And I had no cause to die. Oh, I didn't go. Sing it, baby. Shall I come again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
Elvis Presley war das. Und so kann ein vermeintlich ein wenig ernster Song auch in einen total heiteren Song umgemünzt werden während der Darbietung. Jetzt sind wir also richtig beim Lachen. Und die Rubrik, die ich jetzt zum Lachen eigentlich vorgesehen habe, die ist an sich überhaupt nicht zum Lachen, genauso wie der Song gerade eben von Elvis Presley. Die Themen, die sind ganz ernst, aber es handelt sich um eine Veranstaltung, die als heitere Veranstaltung konzipiert ist und auch so ankommen soll, und sie kommt auch immer so an. Es geht nämlich um die Verleihung der Ig Nobel-Preise des Jahres 2026, und dieser Verleihung habe ich für heute die Wissenschaftsecke in einer Sonderfolge gewidmet, in der ich die verschiedenen Preise bzw. die Forschungen, mit denen sich die Preisträger beschäftigt haben, es sind insgesamt 10, die einmal vorstellt. Jedenfalls, soweit ich dazu Informationen bekommen habe, auf die Schnelle. Die Preisverleihung war am 4., also vor einer knappen Woche. Und sie ging deswegen schon allein durch die hiesige Thüringer Presse, weil eine Jenaer Forscherin mitbedacht worden war. Das hören wir uns jetzt mal an. Und ich erwähne auch, welche Forschung hier aus Jena stammt. Und es gibt einen weiteren Forscher, der aus Deutschland stammt. Und die Verleihung der Ig Nobel-Preise 2026 ist heute ein besonderer Gegenstand einer Sonderfolge der Wissenschaftsecke. Hier ist die Wissenschaftsecke bei Radio Frei. Neues und Interessantes aus Forschung und Wissenschaft. Und natürlich aus Technik. Aber nicht, dass ihr was Falsches denkt. Wir haben hier auch Verhaltenswissenschaft, wir haben Psychologie, was das Herz begehrt. Im vergangenen Jahr ist es unsicher für unsere Gäste geworden, das Land zu besuchen. Wir können von den neuen Gewinnern und von den internationalen Journalisten, die über die Veranstaltung berichten, nicht guten Gewissens verlangen, in die USA zu reisen. Mit diesen Worten hat Mark Abrams die Entscheidung begründet, eine Veranstaltung aus den USA herauszuverlegen, die der Wissenschaft dienen will. Und mit diesem Zitat beginnt auch diese Wissenschaftsecke, die eine besondere sein wird. Es geht nämlich um den seit 1991 jährlich verliehenen Nobelpreis für eine Forschung, die zugleich ernsthaft und kreativ ist, aber eben auch unernst und skurril. Er wird Ig-Nobelpreis genannt und ist von eben diesem Mark Abrams gegründet worden. Er ist Mathematiker und Wissenschaftsverleger und hat die Zeitschrift für unwahrscheinliche Forschung gegründet, von der dieser Preis verliehen wird. Die heißt im Original Annals of Improbable Research. Über diesen Preis lachen viele, und das sollen sie auch. Aber Mark Abrams hat den tieferen Sinn dieses Preises aus einer im Grunde kaum vermeidbaren Verbindung von Humor und Ernsthaftigkeit begründet. Er meint, dass die meisten Arbeiten, die einen Ig-Nobel-Preis gewinnen, komisch erscheinen, weil sie außerhalb der eigenen Erfahrungen liegen. Zugleich ist aber die ausgewählte Forschung so faszinierend, dass sie im Kopf bleibt. Sie weckt eine kindliche Neugier. Und dann hat Abrams noch von einem seiner eigenen Aha-Erlebnisse erzählt. Es passiere nicht selten, dass von den Gewinnern eines Preises einer sagt, die anderen Studien waren ja sehr witzig, aber warum ist wohl meine eigene Studie ausgewählt worden? Mit anderen Worten, die Forschungen werden nicht angestellt, weil sie witzig sein sollen. Sie entstehen, weil die Forschenden ein Problem verstehen wollen und dabei etwas ganz Unerwartetes entdeckt haben. So entsteht Forschung. Nicht immer, aber oft. Die Ernsthaftigkeit dieses Preises wird übrigens noch dadurch unterstrichen, dass die Forschungsergebnisse durchweg in seriösen Wissenschaftszeitungen veröffentlicht worden sind oder werden. Und dass die Preisverleihung traditionell von Preisträgern des Nobelpreises vorgenommen werden. Des richtigen Nobelpreises wohlgemerkt. Aber ich will nicht ablenken, sondern gleich auf die diesjährigen Preise in den insgesamt 10 Kategorien zu sprechen kommen, die da am 4. September verliehen worden sind. Den Chemiepreis zum Beispiel bekam eine Forschergruppe aus Indien, Frankreich, Japan und den USA. Sie hatte die Milch einer lebend gebärenden Kakerlake untersucht und dabei herausgefunden, dass diese Milch der Kakerlakenart Diploptera punctata Proteinkristalle enthält, die dreimal so viel Energie enthalten wie Kuhmilchproteine. Zwar wird auch nach diesem Befund kaum jemand auf die Idee kommen, Kakerlaken melken zu wollen, aber die Erkenntnis wird man vielleicht irgendwann einmal für eine weitere Verwendung nutzen können. Das ist also eine eher noch nicht so wirklich praktisch nutzbare Erkenntnis. Jedenfalls nehme ich das im Moment an. Übrigens lautet die wissenschaftliche Bezeichnung dieser Forschung wie folgt: Struktur eines heterogenen, glykosylierten, lipidgebundenen, in vivo gezüchteten Proteinkristalls mit atomarer Auflösung aus der lebend gebärenden Schabe Diploptera punctata. Ganz anders bei dem diesjährigen Physik-Ig-Nobelpreis. Die Forschergruppe aus China, die sich mit diesem Thema beschäftigt hat, und sie hat eine wirklich praktisch relevante Frage angepackt. Nämlich, wie ein Urinal geformt sein muss, das die Nutzenden nicht mit gelben Spritzern versieht. Die entscheidende Variable ist hier der Winkel, in dem der Strahl auf das Porzellan trifft. Am nutzerfreundlichsten hat sich dabei ein Modell erwiesen, das den Namen Nautilus bekam und eine schmale, säulenartige Form hat mit einem ziemlich weit unten angelegten Bassin, sodass der Strahl aus einer relativ großen Bandbreite von Herkunftshöhen immer aus dem gleichen Winkel auf das Porzellan trifft. Das ist ein Ergebnis, das wirklich praktisch ist und das aber auch gleichzeitig nachdenklich macht über die Neugier der Hersteller von Urinalen. Es scheint ihnen in den letzten, ich weiß nicht wie lange es schon Urinale gibt, in diesen ganzen vielen Jahren nicht so sehr um die Nutzer gegangen zu sein, sondern um irgendwelche Variablen, die mit dem Gebrauch offenbar nicht primär zu tun haben. Also dem der Mode, der Form, der Farbe, was weiß ich. Den Ig Nobelpreis für Wirtschaft gewann eine Gruppe um den Sozialpsychologen Paul Pfiff von der University of California. Die Gruppe um ihn hat Beweise dafür gefunden, dass Angehörige der Oberschicht eher dazu neigen, Süßigkeiten aus dem Vorrat von Kindern zu klauen und sich auf andere Art und Weise unethischen Verhaltens schuldig machen. Der Biomechanikpreis ging an Matilda Brindle, Catherine Talbot und Stuart West für die Entwicklung einer präzisen Definition des Küssens. Diese lautet wie folgt: Küsse sind, ich zitiere, nicht-agonistische Interaktionen, die einen gerichteten, intraspezifischen, oral-oralen Kontakt mit einer gewissen Bewegung der Lippen oder Mundwerkzeuge und ohne Nahrungsübertragung beinhalten. Zitat Ende. Eine Definition, die jedenfalls auf Ameisen, Vögel, Eisbären und Menschen zutreffen soll. Nun wissen wir also alle, was wir tun, wenn wir nicht agonistische Interaktionen mit einem gerichteten, intraspezifischen, oral-oralen Kontakt mit einer gewissen Bewegung der Lippen und ohne Nahrungsübertragung vollziehen. Wir küssen einfach. Und zwar in der Rubrik Biomechanik. Dass bei dieser Gelegenheit auch gleich noch eine Evolutionsgeschichte des Kusses mit aufgeschrieben wurde, macht diese Forschung noch bedeutsamer. Bereits die Vorfahren der Menschheit vor rund 20 Millionen Jahren haben schon geküsst. Vermutlich auch der Neandertaler. Der Medizinpreis konnte dem Preisträger nicht mehr persönlich überreicht werden. Denn Tokuji Uno ist nämlich leider schon verstorben. Aber seine Forschungsarbeit mit dem Titel »Wie man sich die Nase putzt – eine aerodynamische Studie des Naseputzens«, die ist fertig geworden. Uno hat diese Forschung nämlich eigentlich schon im Jahre 1997 erstellt. Und er hat untersucht, wie sich die Luft und die Flüssigkeiten beim kräftigen Ausatmen durch die Nase bewegen. Die Preisverleihung erfolgt aber erst jetzt, im Jahre 2026, eben nach seinem Tod. Die mit einem Ig Nobelpreis ausgezeichnete Forschungsgruppe in der Kategorie Biologie hat sich mit der Frage befasst, was genau bei einer Giftschlange die Reaktion Biss auslöst. Das heißt, was passieren muss, dass eine Giftschlange beißt. Die Forschergruppe aus Brasilien und Australien testete hierfür mit verschiedenen Temperaturen und an verschiedenen Tageszeiten, wie sich Berührungen auf die Schlange auswirken. Konkret traten die Forschenden auf verschiedene Körperteile von Schlangen, um genau den Bisszeitpunkt zu ermitteln. Die Ergebnisse dieser Forschung waren bereits in den Scientific Reports veröffentlicht worden. Die Zeitschrift zog diesen Artikel dann allerdings zurück, weil die verwendete Methode des Soft Steppings, wie das genannt wurde, ethisch als zweifelhaft angesehen wurde. Praxisrelevant ist sicher die Arbeit der Träger des Technologie-Ig Nobelpreises, die sich mit der Verwendung von Mückenstechrüsseln als hochauflösende 3D-Druckdüsen befasst haben und hierfür ein Verfahren entwickelt haben, dem sie die Bezeichnung Nekrodruck gegeben haben. Der Preis für Olfaktion, also Geruchssinn, ging an ein internationales Team um die Jenaer Forscherin Ilona Kreu. Sie hatte bei ihren Untersuchungen herausgefunden, dass Eltern den Duft von Babys als deutlich angenehmer empfinden als den Geruch von Teenagern. Der Titel der Arbeit lautete genau: Babys riechen für ihre Eltern wunderbar, Teenager nicht. Eine explorative Fragebogenstudie zu Alter und persönlicher Geruchsbewertung bei Kindern in einer polnischen Stichprobe. Zitat Ende. Nun gut, diesen Geruchseindruck hatte ich auch ohne diese Untersuchung und viele meiner Freunde auch. Aber jetzt wissen wir, dass wir nicht nur nicht allein sind, sondern dass wir eigentlich alle sind, die das so empfinden. Dann hatten wir noch den Preis für Bodenkunde, den eine Gruppe aus der Schweiz, aus den Niederlanden und aus Deutschland bekommen hat für eine Studie, die den geheimnisvollen Titel trägt »Assessing Soil Health via Underpants«, zu Deutsch »Die Bodengesundheit mit Unterhosen ermitteln«. Die Gruppe hat hierfür in mehr als 25 Ländern 1000 identische Unterhosen vergraben und nach 2 Monaten wieder ausgegraben. Die Unterhosen stellten eine Art Indikator für die Aktivität des Bodenlebens dar, denn je stärker die Unterhose erodiert ist, umso aktiver ist der Boden, in dem sie lag. Schlussendlich hat auch der Ig Nobel-Preis das Thema Frieden und er hat in dieser Kategorie eine Studie ausgezeichnet, mit der menschliches Verhalten untersucht und dokumentiert worden ist. Sie haben festgestellt, dass wir Freunde schätzen, die bösartig zu anderen Menschen sind, die wir nicht mögen. Da ich das nicht so richtig verstanden habe, habe ich einmal in die Zusammenfassung der Studie selbst gesehen und dort heißt es dann, ich zitiere wörtlich, in 6 Studien mit sich ergänzendem Design und länderübergreifenden Stichproben, US-amerikanische Bevölkerung, US-amerikanische Studierende, indische Bevölkerung, stellten wir Folgendes fest. Erstens, wenn die Adressaten des Verhaltens der besten Freunde nicht spezifiziert sind, entsprechen die Präferenzen der Menschen in Bezug auf Freunde der Art und Weise, wie man sich das Verhalten von Freunden gegenüber sich selbst wünscht. In Übereinstimmung mit Mustern aus früheren Arbeiten wünschen sich zweitens Menschen im Allgemeinen, dass Freunde freundlicher und vertrauenswürdiger sind als das Gegenteil. Aber drittens wünschen sich die Menschen auch, dass Freunde sich einem selbst gegenüber prosozialer verhalten als gegenüber anderen. Und viertens bevorzugen Menschen manchmal Freunde, die eher bösartig als prosozial sind, zum Beispiel gegenüber den eigenen Feinden. Zitat Ende. Soweit also die Preisträger und die Preise für die diesjährigen Ig Nobelpreisverleihungen. Und ich kann es nur immer wieder sagen, wer einmal die Lust und die Zeit hat, bei YouTube reinzuschauen und sich die Preisverleihung anschauen möchte, das ist ein Abenteuer, das allein schon des Ansehens wert ist. Denn hier werden auch einzelne Preisträger, die ihren Preis vorstellen sollen, geradezu sängerisch aktiv und sie verkleiden sich und es macht einen Riesenspaß, dazu zu gucken. Und das genau ist der Sinn. Und dieses Mal hat, wie gesagt, die Verleihung nicht in den USA stattgefunden, sondern in Europa, in Zürich.
Thank you.
Der Titel Smile, der war hier von Pussycat. Da sind wir dann nach wie vor in der ein wenig heiteren Abteilung dieser unterdessen Sendung von diesem 10. September des Jahres 2026. Und wir haben nahezu die Hälfte der Sendezeit von insgesamt 2 Stunden erreicht und können uns bis zum Erreichen dieser zweiten Stunde dann vielleicht noch einen weiteren Titel anhören, der sich mit einem Übergang vom Heiteren zum wieder etwas Traurigeren beschäftigt. Und das sind die Stones, Fool to Cry.
Well, I've come home, baby, and I've been working all night long. Put my daughter on my knee, and she said, "Daddy, what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, "Ooh, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Ooh. Out of town, but I go see her sometime. We make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, "Tell me all your trouble." You know what she said? She said, "Ooh, Daddy, you're a fool." Yeah.
die Rolling Stones mit Fool to Cry. Ich bin jetzt in der zweiten Stunde dieser Sendung fast angekommen. Es sind noch ein paar Sekunden und diesen gesamten Teil der Sendung, sondern den Beginn dieses zweiten Teils der Sendung möchte ich eröffnen mit einem Thema, das nicht so übermäßig angenehm ist. Aber wenn man sich Zahlen dahinter anhört, dann erschrickt man doch. Seit 2003 nämlich ist dieser 10. September von der Weltgesundheitsorganisation ausgerufen, der internationale Tag der Suizidprävention. Seit 2003 finden jährlich an diesem Datum Veranstaltungen statt, die vorwiegend von Organisationen aus dem Gesundheitsbereich bzw. der Suizidprävention